Länderspielpause in der DKB-Handball-Bundesliga, aber bei uns geht es natürlich dennoch weiter. Hallo zu Episode 19 von Kreisab hier auf Sportradio 360, unserer wöchentlichen Runde zu den aktuellsten Themen im Handball. Heute wie immer mit Christian Stein von Handball World. Hallo.
Hallo Sascha.
Ja, wir sind heute nach längerer Zeit mal wieder nur zu zweit, aber eben auch dem Spielplan ein wenig geschuldet, denn so immens viel los war ja am Wochenende dann doch nicht. Wie eben schon erwähnt, standen Länderspiele auf dem Programm. Es gab unter anderem die Golden League mit dem letzten Spiel von Ulrik Wielbeck als Trainer der Dänen und auch dem letzten Spiel von Michael Knutzen, dem Flensburger Kreisläufer, die da beide verabschiedet wurden. Aber allen voran aus deutscher Sicht natürlich die beiden Duelle mit Ungarn. Und da wollen wir neben den Ergebnissen auch mal über ein paar Personalien sprechen. Aber vorab mal die Frage an dich: Was sagen uns denn die beiden Siege des DHB-Teams? Einmal 28-24 im ersten Spiel und dann das 31-24 in der zweiten Partie.
Ja, was solche Testspielergebnisse wert sind, das wird man dann im Juni mal sehen, wenn die WM-Qualifikation gegen Polen auf dem Programm steht. Die Polen waren ja auch am Wochenende äußerst erfolgreich, haben das heimische Turnier gegen Russland, Tschechien und Weißrussland souverän für sich entschieden. Ja, was sagen uns diese Testspiele? Wir haben zwei Rückkehrer, wir haben vier Spiele gewonnen, aber letztendlich großartige Aussagekraft hat man erstmal nicht.
Also, so kann man es gut zusammenfassen. Im Endeffekt sagen sie uns nichts, alles entscheidend sind dann die Spiele gegen Polen im Sommer. Im Vorfeld wurde ja jedenfalls sehr viel darüber gesprochen, dass einige Akteure wieder mit dabei sind, hast du auch gerade schon angerissen, die längere Zeit nicht das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen haben. Ich persönlich muss sagen, ich bin kein Freund von solchen Rückholaktionen, denn ich bin der Meinung, dass Spieler, die in den letzten Jahren nicht die Motivation gefunden haben, für Deutschland zu spielen und sich eine Auszeit nehmen wollten, ja, nicht unbedingt auch dafür noch belohnt werden sollten, dass man ihnen irgendwie hinterherläuft. Aber gut, da steht ja jedem seine eigene Sichtweise zu. Da lobe ich mir dann Christian Sprenger, der klar sagt, dass sein Körper einfach die Belastung nicht mehr mitmacht und dann einen kompletten Schlussstrich unter die ganze Geschichte zieht. Vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zumindest akzeptabel. Wie stehst du denn generell zu dieser Geschichte?
Na gut, also Michael Kraus, der hat ja nicht freiwillig unbedingt jetzt verzichtet, der wurde einfach die letzten Jahre auch nicht berücksichtigt. Von daher muss man das mit Sicherheit ein bisschen anders sehen als bei Jogi Bitter. Und da denke ich mir, im eigentlichen Sinne hat gerade die Position im Tor eigentlich genügend Potenzial in den letzten Jahren gehabt. Ob es jetzt Lichtlein, Heinevetter, Ziemer sind, ich weiß nicht, ob man da unbedingt diese Rückholaktion hat starten müssen. Sicherlich ist Jogi Bitter ein Weltklasse-Torhüter. Wer letztes Jahr das Finale der Champions League gesehen hat, der weiß, welche großartige Leistungen Jogi Bitter zeigen kann. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig gewesen wäre. Und man wird halt sehen, inwiefern das für das Team vielleicht die richtige Entscheidung war, von der personellen Struktur einfach so. Das kann gut gehen, das kann aber auch in die Hose gehen.
Man munkelt, dass er und Silvio Heinevetter jetzt nicht mehr Freunde fürs Leben werden.
Schade, dass beide jetzt nicht gerade in Hamburg zusammenspielen, ne?
Ja, das wäre eine interessante Geschichte.
Ja, also das wird man ja letztendlich sehen. Die Frage ist auch, was passiert dann nach dem Sommer? Ich kann mich daran erinnern, dass die dänischen Frauen das mal vor ein paar Jahren, 2007 war es, probiert haben, damals mit Routiniers eine Qualifikation zu schaffen und das dann auch in die Hose gegangen ist und daraufhin ein ja großer Neuaufbau begonnen wurde. Also man weiß nicht, ob es letztendlich erfolgsversprechend ist, so ein Modell.
Wie würdest du es denn machen? Würdest du jetzt sagen, okay, wir nehmen diese Leute mit für die Qualifikation, qualifizieren uns eventuell, aber dann gehen wir mit einer jungen Truppe nach Polen zu dem Turnier? Nach Katar, Entschuldigung?
Also grundsätzlich geht es ja darum, die beste Mannschaft aufzubieten erstmal. Das müssen nicht zwangsweise die besten Einzelspieler sein, die es sportlich gibt, sondern in einer Mannschaft brauche ich halt gewisse Leute, die eine Führungsqualität haben. Ich brauche gewisse Leute, die einfach mannschaftsdienlich spielen. Ich brauche auch einen Teil Individualisten in meiner Mannschaft und da muss ich als Bundestrainer letztendlich die richtige Mischung finden. Eine junge Mannschaft für Katar wird schon wieder schwierig, weil letztendlich geht's in Katar schon darum, die Plätze für die Olympischen Spiele in Rio zu sichern. Und ich glaube nicht, dass Deutschland zum zweiten Mal in Folge Olympische Spiele verpassen möchte. Deswegen glaube ich nicht, dass man da mit einer jungen Mannschaft dann antreten wird.
Gut, dann hätten wir das ja zumindest geklärt. Wir werden da mit einer Altherrentruppe dann nach Katar reisen. Mal gucken, wie es da aussieht, dann sportlich. Etwas anders war die Lage, hast du ja eben schon auch gesagt, bei Mimi Kraus, der bei Heiner Brand mit seinem Phlegma ja schon wahrscheinlich für das ein oder andere graue Haar gesorgt hat. Aber bei ihm kann man schon sagen, dass er mit seinen Fähigkeiten insgesamt der Mannschaft weiterhilft.
Ja, Mimi Kraus ist definitiv einer der besten deutschen Spielmacher, die es gibt. Von daher gehört er da mit Sicherheit rein, wenn er mannschaftlich gut reinpasst. Ich denke auch gerade gegen offensive Deckungssysteme, wenn man da sich vorstellt, Kraus, Schneule, Weinhold, die können alle gegen ein offensives Deckungssystem auch gut spielen und sind da stark im 1 gegen 1 dann auch. Da wird man weniger leicht ausrechenbar sein, als man das vielleicht früher zu Zeiten von Heiner Brand noch war.
Jetzt hast du ein bisschen gesagt, wie das Ganze taktisch schon einzuordnen ist, aber ein Spieler für den Mittelblock in der Deckung wird er jetzt auch nicht mehr. Wie stellst du dir das dann ungefähr vor, wie das dann laufen kann? Würdest du einen Wechselangriff Abwehr bei ihm bevorzugen oder ihn dann vielleicht auch auf Außen decken lassen? Ist dann auch immer die Frage, welcher Linksaußen dann eventuell auch noch auf Halb decken kann.
Gut, Linksaußen, die auf Halb decken können, wird immer ein bisschen schwierig sein, gerade auch mit Blick auf die zu laufenden Konter. Der Bundestrainer hat selber im Vorbereitungsturnier Anfang des Jahres auch an der 5-1-Abwehr entsprechend gearbeitet, wo man mit Sicherheit auch einen Dominik Klein oder einen Uwe Gensheimer auf der Spitze positionieren könnte. Dann könnte ein Mimi Kraus natürlich auch auf Außen decken. Auf der anderen Seite ist natürlich immer ein Spezialisten wechselnde Option, ob das dann letztendlich ein Olli Rogge sein muss oder ob man vielleicht doch einen Michael Haas, einen Patrick Winczek dementsprechend da einsetzt. Ja, das wird man dann sehen.
Der nächste Name in unserem Personalkarussell heute heißt Petar Georgic. Der ist ja eigentlich Serbe, aber in Deutschland aufgewachsen, möchte dann jetzt gerne für den DHB spielen. Ich zitiere da mal kurz den DHB-Präsidenten Bernhard Bauer, denn er hat da, wie ich finde, was Interessantes gesagt. Und zwar, wir haben alle Wege jetzt bereitet. Es liegt an ihm zu sagen, ich bin bereit, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und dann kommt es darauf an, wann die Entscheidung von ihm fällt. Das hört sich für mich jetzt irgendwie so an, als würde man denken, ja, wenn er denn dann einen deutschen Pass hat, dann nominieren wir ihn mal, aber forcieren werden wir das Ding jetzt auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt wieder höre, da könnte ich innerlich an die Decke gehen. Wie geht es dir angesichts der Tatsache, dass wir im linken Rückraum jetzt auch nicht unbedingt Weltklasse-Spieler zur Verfügung haben am Mast? Also, die fallen ja jetzt bei uns nicht von den Bäumen.
Also ich denke, grundsätzlich sollten die Leute spielen, die einen deutschen Pass haben und die beste Qualität auf die Platte bringen. Wenn das ein Petar Georgic in dem Moment sein sollte, warum nicht? Also Einbürgerungen hat es immer schon mal gegeben. Bei Petar Georgic mit Sicherheit ein anderer Fall wie damals Petka Vicius oder Klimovec oder Velicky, ja, die nun nicht wirklich handballerisch in Deutschland groß geworden sind. Also von daher sollte man da auch wirklich sagen, Petar Georgic ist ein Handballdeutscher und ja, bei Quentin Mahé hat man es leider damals verpasst, ihn entsprechend mit einem deutschen Pass auszustatten. Also von daher, ja, warum nicht?
Also ich könnte mich ganz gut damit anfreunden. Es nützt aber im Endeffekt alles nichts, wenn sich beide Seiten da jetzt nicht einigen und mal endlich ein klares Bekenntnis abgeben. Und das sollte dann doch schnell über die Bühne gehen. Vielleicht klappt es ja dann doch noch, dass er bei den WM-Qualifikations-Playoff-Spielen mit dabei ist. Apropos Bühne, die verlassen wir kurz, sind aber gleich wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Handball ist wie gehabt unser Thema hier bei Kreisab. Ich habe Christian Stein von Handball World bei mir und wir sprechen heute vor allem über das DHB-Team, die Männer wohlgemerkt. Welche Spieler würdest du dir denn in der Nationalmannschaft wünschen von denen, die früher mal dabei gewesen sind und auch noch in Frage kommen würden? Ich nenne da jetzt mal zwei Namen, die durchaus auch polarisieren, nämlich Pascal Henz und Christian Zeitz.
Da würde ich mich am ehesten für Christian Zeitz aussprechen, auch wenn ich glaube, dass wir mit Steffen Weinhold und Holger Dlandorf durchaus zwei sehr starke Linkshänder für den Rückraum entsprechend haben. Aber Christian Zeitz ist einfach einer, der in einem Spiel nochmal den Unterschied einfach ausmachen kann, der sowohl auch mal auf der Mitte wie auch mal auf rechts außen unerwartet auftaucht und von daher wäre das für mich einer, den ich gerne wieder im DHB-Trikot sehen würde. Pascal Henz, ja, da bin ich mir unschlüssig. Letztendlich muss man natürlich sehen, was hat man für Alternativen im linken Rückraum. Ein Lars Kaufmann kommt nicht unbedingt gerade auf die Beine. Ein Sven-Sören Kristoffersen hat sich die letzten Monate irgendwie immer schwer getan und weiß man nicht, ob der rechtzeitig in eine Form kommt. Und von daher muss man natürlich dann sehen, welche Alternativen man im linken Rückraum hat. Fällt näher, wer fällt einem noch ein irgendwie großartig?
Ja, Georgic wäre halt dann ein Kandidat, ne?
Genau, Georgic natürlich dann schon. Und ja, von daher, klar, sollte man Pascal Henz nicht abschreiben. Allerdings glaube ich halt wirklich, dass die Zeit im Nationaltrikot so langsam bei ihm rüber ist.
Übrigens auch vielleicht im Trikot des HSV. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der Vertrag noch läuft, aber allzu lange wird es ja nicht mehr sein. Er hat mir jetzt da auch gegen Vardar Skopje nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als könnte er eine Mannschaft nochmal mitreißen.
Ja, Pascal Henz ist letztendlich immer ein Spieler gewesen, den man in Position bringen muss. Und wenn das gelingt, dann kann er natürlich sicherlich auch mal das ein oder andere Highlight setzen, aber er ist nie für mich ein Spieler gewesen, der jetzt selber vorweg marschiert oder entsprechende Räume kreiert, wie das zum Beispiel jetzt ein Nikola Karabatic oder sowas macht. Also er brauchte immer seinen Spieler, der für ihn gespielt hat letztendlich. Nur wenn das stimmt, dann kann natürlich ein Pascal Henz glänzen.
Dann kommen wir zur nächsten Personalie. Es geht hier Schlag auf Schlag. Eine weitere ist die mit dem Namen Oliver Rogge. Martin Heuberger hat jetzt gesagt, er habe ihn wegen mangelnder Spielpraxis gegen Ungarn bewusst nicht eingesetzt. Dann ist natürlich die Frage, warum nominiert man den überhaupt? Rogge hat dann gesagt, er wird wohl gar nicht mehr aktiv eingreifen. Ja, dann ist doch die Sache die. Nominiert man den besser gar nicht mehr und nimmt den sowieso sofort als Sportdirektor mit oder als DHB-Koordinator oder was auch immer, wie man es dann im Endeffekt nennt, ist ja völlig wurscht. Und sorgt dann dafür, dass der Platz im Kader für jemand anderen frei ist. Das wäre, glaube ich, die bessere Alternative.
Ja, da gilt es natürlich erstmal abzuwarten, wie fit Olli Rogge zu dem Zeitpunkt dann sein wird. Letztendlich haben wir gesehen, dass die Abwehr mit Winček Pekela im Innenblock sehr gut schon funktioniert hatte in den vergangenen Länderspielen, so dass man da auch nicht zwangsweise aus rein sportlichen Gesichtspunkten die Notwendigkeit unbedingt sehen würde. Die Frage ist natürlich dann, wie sieht es fürs Mannschaftsbild taktische Gefüge aus. Und da ist ein Oliver Rogge jemand, der letztendlich diese Mannschaft führt, zusammenhält und in welcher Funktion er das am besten kann, das werden nur Rogge, Heuberger und einige andere im Umfeld des DHB-Teams beurteilen können. Letztendlich kann ich mir vorstellen, dass es auch in dieser neuen Funktion, die er dann innehat, durchaus möglich ist, diese Führungsrolle innerhalb des Teams immer noch weiter zu bekleiden.
Einen Blick und abrupter Themenwechsel an dieser Stelle noch zu am Anfang erwähnten Golden League, aber nicht was die Ergebnisse angeht, sondern vor allem was drumherum. Ulrik Wilbek heißt der gute Mann, der mit Dänemark als Trainer viele Erfolge gefeiert hat. Der saß zum letzten Mal auf der Bank, genauso wie Michael Knudsen zum letzten Mal das dänische Trikot getragen hat. Was denkst du denn, wie sehr werden die beiden den Dänen in Zukunft entfehlen, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld?
Ja, das ist eine gute Frage letztendlich. Mit Gudmundur Gudmundsson hat man natürlich schon den Nachfolger in den Startlöchern. Die Frage hat man natürlich bei Wilbek letztendlich gelöst. Der Co-Trainer soll demnächst auch schon vorgestellt werden. Es soll sich da um Dänen handeln. Mehr weiß man im Moment noch nicht. Ich glaube, das, ja, wird man sehen. Ich glaube aber, dass die Dänen die Lücke in der Hinsicht gut geschlossen haben. Für Knutzen, ja, wird letztendlich nach und nach ein weiterer Bundesliga-Kreisläufer nachrücken, ob das jetzt Henrik Toft-Hansen ist oder ob das dann am Ende der künftige Magdeburger Jakob Bagerstedt sein wird. Das wird man dann letztendlich sehen, wer sich da von den beiden durchsetzt. Aber Michael Knutzen ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Spieler gewesen. Also von daher kann man den Zeitpunkt schon ganz gut verstehen. Gerade nach dem Turnier im eigenen Land muss man eigentlich damit rechnen, dass altgediente Spieler einfach sagen, so, das war es jetzt. Und ja, Rio ist dann vielleicht auch schon zu weit weg gewesen.
Genau, es sind ja noch mehr als 2 Jahre, bis es dann nach Brasilien geht zu den Olympischen Spielen. Eine Randnotiz gab es gestern noch seitens der HBL, denn der Supercup wird in diesem Jahr in Stuttgart stattfinden. Gute Wahl mit Handballstandorten wie Göppingen, Balingen, Bietigheim, Bittenfeld und eben der Metropole Stuttgart als Einzugsgebiet aus deiner Sicht?
Ja, in Stuttgart hat es bislang der Handball immer schwer gehabt, Fuß zu fassen. Das Einzugsgebiet hast du genannt. Das Einzugsgebiet ist nahezu perfekt für den Handball. Baden-Württemberg ist eins der größten Handballländer letztendlich, die die Bundesrepublik hat. Und von daher kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Arena ausverkauft sein wird. Und ich bin gespannt, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz gute Atmosphäre sein wird, selbst wenn dann mal eine badische Mannschaft in Stuttgart um den Titel spielen muss.
Ja, es könnte ja tatsächlich so kommen. Es könnte auch so kommen, dass der THW Kiel gar nicht mitmacht. Das wäre ja dann quasi der Super-GAU aus HBL-Sicht. Aber gut, kommen wir zu den Frauen, denn dort bewegen wir uns mit 7 Meilenstiefeln dem Saisonende entgegen. Wie kann man denn das Wochenende in der Frauen-Bundesliga gut zusammenfassen?
Ja, so langsam kommt so die entscheidende Phase in der Meisterschaft. Den THC scheint weiterhin keine Mannschaft aufhalten zu können. Von daher haben wir den Titel da schon mehr oder weniger fest vergeben, auch wenn noch rechnerisch ein paar Zweifel sind. Im Abstiegskampf sieht es fast genauso aus. Trier gewinnt, Bensheim verliert. Auch da sind es jetzt schon 8 Punkte Unterschied. Auch da müssten wir sagen, das Ding ist schon praktisch durch. Und dann geht es letztendlich nur noch so um so ein paar Positionskämpfe mittlerweile.
Auch in der zweiten Liga scheint das Ding ja durch zu sein, ne? Da gab es ein paar interessante Ergebnisse, bei denen die Füchse Berlin auch sehr, sehr gut ausgesehen hatten, denn die haben ein relativ schweres Restprogramm, aber an Bad Wildungen, Celle und eben den Füchsen wird wahrscheinlich auch kein Weg dran vorbeiführen.
Da kann man von ausgehen.
Sehr schön, gut. Dann wollen wir mal schauen, denn da gibt es noch andere Themen, die uns im Frauenhandball ein bisschen beschäftigen, und zwar über den Wechsel von Susan Müller haben wir noch gar nicht gesprochen. Die wird nämlich nach Győr wechseln im Sommer. Was sagst du denn dazu? Kurz vorher in Leipzig verlängert, jetzt dann doch wieder der Schritt ins Ausland. Sportlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn in Győr wird sie ja um den Sieg in der Champions League mitspielen, keine Frage. Trotzdem überraschend zu diesem Zeitpunkt.
Naja, es hat sich schon seit einer geraumen Zeit letztendlich angedeutet gehabt. Győr benötigte unbedingt eine Linkshänderin nach dem Abschied von Katarina Bulatovic, die zu Budućnost Podgorica zurückkehren wird. Und ja, ich meine, wenn man einen Verein wie Győr hat, der einen namhaften Automobilhersteller wie Audi als Namenssponsor praktisch aufweisen kann, mit einem Etat von 3 bis 4 Millionen irgendwo agieren kann, dass man sich da natürlich eine der besten Linkshänderinnen der Welt letztendlich holt, die eine überragende WM gespielt hat, das ist letztlich nicht großartig überraschend.
Trotzdem vorher, ein paar Wochen waren es nur, den Vertrag verlängert, ist dann schon komisch, oder nicht?
Man kann ja auch darüber streiten, inwiefern das nicht auch gut war, um dem HCL noch eine entsprechende Ablösesumme einzubringen. Das sei mal jetzt dahingestellt. Ob das dann, ja, letztendlich gehen auch ökonomische Überlegungen manchmal in solche Sachen mit ein. Von daher halte ich es nicht für abwegig, dass diese Vertragsverlängerung und der Wechsel nach Győr sich großartig ausschließen.
Wo wir schon über Vertragsverlängerungen sprechen, jemand anders hat den Vertrag verlängert und da freuen wir uns ganz besonders drüber, denn Clara Woltering wird ein weiteres Jahr für Podgorica spielen und gute Sache, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, oder?
Ja, vor allem mit Blick auf die Nationalmannschaft. Denn die Frage wäre natürlich gewesen, was wäre gewesen, wenn Clara jetzt bei Podgorica aufgehört hätte? Was wäre generell mit der Karriere gewesen? Und von daher denke ich aus Sicht des deutschen Handballs eine ganz wichtige Vertragsverlängerung.
Ich glaube, dass sie bis zu diesen sagenumwobenen Olympischen Spielen vielleicht dann doch noch weitermacht. So lange ist es ja dann auch nicht mehr hin und sie wäre dann noch keine 35 Jahre alt. Also, das wird schon irgendwie klappen. Uns freut es auf jeden Fall und wir werden Clara natürlich in Budapest beim Champions League Final Four tatkräftig unterstützen. Das ist ja logisch. Christian.
Sascha.
Ja, das war's schon. Wir sind durch für heute. Danke, dass du mal wieder mit dabei gewesen bist. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann wartet JJ Rowland auf uns. Er ist der Head of Marketing bei der EHF und mit ihm sprechen wir gleich mal ein wenig über die Arbeit hinter den Kulissen hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Wie gehabt wollen wir bei Kreisab hier auf Sportradio 360 auch ein wenig hinter die Kulissen schauen. Deswegen gibt es natürlich auch in dieser Woche einen Interviewgast. Dieses Mal ist es kein Trainer und auch kein Funktionär, sondern jemand aus dem Bereich Marketing. Ich begrüße zugeschaltet aus den EHF Headquarters in Wien JJ Rowland. Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott, muss man sagen, weil wir sind in Österreich.
Ja, Servus. Ja, zunächst etwas zu dir persönlich. Wie kommt denn jemand, der Englisch als Muttersprache spricht, eigentlich zum Handball?
Ich habe eigentlich keine andere Wahl, weil mein Vater hat Handball gegründet in Großbritannien, hat den britischen Handballverband auch gegründet und ich bin eigentlich groß geworden mit Handball und ich habe selbst Handball gespielt. Ich habe in der englischen bzw. britischen Nationalmannschaft gespielt und ja, ich bin eigentlich, seit ich geboren war, wirklich ein Handballfan und handballbegeisterte Person.
Ist aber schon sehr erstaunlich, oder? Denn Handball ist in Großbritannien sehr unterrepräsentiert.
Im Vergleich zu anderen Sportarten ja, aber wir haben gesehen, dass es gab während und nach dem Olympischen Spiel in London dann wirklich einen Schwung. Und vor 2012 hat niemand wirklich Handball gekannt. Aber jetzt, wenn ich mit meinen Freunden rede, die sagen, ja, Handball ist geil und ich habe das beim Olympia gesehen. Und das Problem ist eigentlich, oder Herausforderung für die britische Verband, englische Verband jetzt ist, was man macht, um diesen Schwung oder diese Interesse zu behalten und zu bearbeiten, dass mehr Leute langfristig Handball spielen. Und das ist schwierig, weil es fehlt diese Tradition, die man hat in Deutschland und andere europäische Länder von Handball, und auf der Schule spielt man Feldhockey oder Fußball oder Rugby oder Cricket und so weiter, und Handball muss da doch ein bisschen kämpfen, glaube ich, noch, um etabliert zu sein in Großbritannien.
Ich denke aber, die Olympischen Spiele, hast du ja schon gesagt, haben da auf jeden Fall schon geholfen. Und ich denke, dass der Handball da auch, ja, vielleicht eine kleine Chance hat, ein bisschen bekannter zu werden, wenn man da jetzt auf jeden Fall am Ball bleibt. Du bist ja der Verantwortliche für Medien und Kommunikation bei der EHF. Was sind denn da
Genau.
genau deine Aufgaben?
Ja, das zahlreiche Verantwortlichkeiten eigentlich, weil wir haben, bis um meine Abteilung, ich habe 5 Leute, die mit mir arbeiten. Ich bin Pressesprecher, das heißt, ich mache die Statements für Verband, wenn Journalisten anrufen und so weiter. Wir haben natürlich alle unsere Webseiten und wir berichten sehr viel über Handball. Nicht nur so offizielle Statements, sondern auch Beiträge über Spiele, über unsere Wettbewerbe und so weiter. Wir haben unsere Publikationen, viel Medienmanagement, weil wir haben die 3 große Events im Mai, Juni dieses Jahr, haben wir auch die Europäische Meisterschaften, wo wir mit dem Organisator für Medienmanagement verantwortlich sind. Und wir sind eigentlich viel mehr in der letzten Zeit zukunftsorientiert geworden. Und wir schauen an, dass wir einige Projekte entwickeln, dass wir die Handball mehr bekannt machen können, beziehungsweise auch, dass wir in Handball für die Zukunft investieren. Und wir haben ein Young Reporter Projekt, die wir für das erste Mal in Dänemark gemacht haben, wo wir 8 Young Reporters auch aus Deutschland gehabt haben, wo wir als EHF investieren wollen in der Zukunft von Medien und Medieninteressen. Und wir haben andere Projekte wie Social Media, und wir versuchen im Moment unsere Webseite neu zu entwickeln und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich eine spannende Rolle, weil es geht durch alle unsere Wettbewerber, Champions League bis zum Euro, bis zum Younger Age Category, bis zum Beachhandball eigentlich.
Wie zufrieden bist du denn mit Handball auf Social Media? Das ist ja doch eigentlich eine ganz gute Sache, denn sehr viele Spieler, die sind da relativ offen, die machen da auch mit. Ist das eine gute Geschichte dann für den Handball in Europa?
Ich finde, Social Media sind andere Sportarten, haben viel mehr gemacht in letzter Zeit in Social Media mit Fußball. Wir schauen viel amerikanische Sportarten, was die dort machen. Aber ich glaube, wenn man schaut, Champions League, Facebook-Seite hat jetzt fast 100.000 Fans, und was die Bundesliga in Deutschland machen mit Tor des Monats und der Monate und so weiter und so weiter. Es gibt einen Schwung in Social Media, das sich entwickelt, und ich glaube, das ist für uns, versuchen wir als Verband auch die Fans für viel mehr anzusprechen. Nicht nur offiziell, nicht nur corporate speak, sondern auch die Fans direkt anzusprechen. Und Social Media, Twitter, Facebook und so weiter, bietet uns eine wirklich super Möglichkeit, direkt an die Fans zu gehen.
Hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit an. Wie oft sitzt du denn da auch im Flugzeug? Du bist ja nach diesem Interview im Prinzip schon wieder auf dem Sprung nach Polen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau. Wir haben die Auslosung Freitag für die Quali-Phase für die Euro 2016. In dieser Zeitrahmen, dieser Phase sind wir viel unterwegs, weil wir haben im Jänner haben wir die Europäische Meisterschaft in Dänemark, waren wir 3 Wochen da, und wir haben schon angefangen die Vorbereitung für Euro 2016. Das heißt, wir waren schon in Dänemark und schon in Polen, und wir fliegen nächste Woche nach Schweden. Und dann haben wir natürlich die Frauen Final Four in Budapest, die EHF Cup Finals in Berlin und dann das Final Four in Köln schon wieder. So, ist ziemlich viel im Moment.
Ja, wann kommt man denn in so einem Job mal zur Ruhe oder kann sich ein bisschen freuen auch über gewisse Erfolge? Geht das dann nur, wenn diese Events dann zu Ende sind am Sonntagabend, dass man mal ja sich hinsetzen kann, vielleicht ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein, wenn dann alles vorbei ist?
Ich muss ehrlich sagen, ich mag unsere Events, weil es macht wirklich Spaß und es gibt eine Begeisterung, wenn du da bist. Das ist für mich ein bisschen mehr langweiliger, im Büro zu sitzen. In Dänemark 3 Wochen waren wir viel unterwegs, haben viel Arbeit gemacht. Aber am Ende des Tages haben wir, meiner Meinung nach, einen super Job gemacht. Und du kannst das merken, wenn du siehst, dass viele Fans auf Social Media sind und viele Fans unsere Livestreams und unsere Berichte, unsere Videoberichte und so weiter anschauen und lesen und so weiter und so weiter. Und das bringt eigentlich ein bisschen Stolz auch, dass wir viel Arbeit machen, aber dass die Fans mögen, was wir machen.
Dann wollen wir doch mal etwas genauer eingehen auf die großen Events, über die du jetzt schon ein bisschen gesprochen hast. Da gibt es ja in diesem Jahr zum Beispiel eine Premiere in gut einem Monat mit dem ersten Champions League Final Four der Frauen. Warum hat sich die ERF dazu entschieden, nun auch bei den Frauen ein Final Four zu veranstalten? Was waren die Gründe dafür?
Ja, das ist das erste Event und natürlich ist es wichtig für uns, für Frauenhandball auch, dass das erste Event ein Erfolg wird. Und wir haben zwei Bewerbungen für das Event gehabt, eine aus Budapest, eine aus Ljubljana. Und das Hauptziel für uns eigentlich ist, diese Event in einer Großstadt zu organisieren. Das haben wir gesehen in Köln zum Beispiel, wo wir in einer Großstadt das Event organisiert haben. Das bringt eigentlich ein bisschen an Fo für die Medien, für die Fans einen Fokus, dass wir nicht wie bei den Frauen in Győr oder kleine Städte spielen, sondern dass wir wirklich in Großstadt spielen und das bringt dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Event und auch natürlich dann viel mehr Interesse von Medien, von Sponsoren und auch für die Fans, weil wir wollen ein ganzes Wochenende so ein Handballfest organisieren, dass die Fans hinkommen können und wie in Köln jetzt das Event wirklich genießen.
Wie kam es denn dazu, dass ihr euch im Endeffekt für Budapest entschieden habt? Denn du hast gerade gesagt, es gab Ljubljana ja auch als Alternative, ist auch sicherlich eine große Metropole, genauso wie Budapest, aber hat es dann auch mit eine Rolle gespielt, dass mit Győr natürlich eine sehr gute ungarische Mannschaft noch Chancen hatte, in das Final Four zu kommen, oder war das ganz egal?
Das ist eigentlich egal, wer im Final Four spielt. Hauptsache für uns war, in einer Großstadt zu spielen und Ljubljana war auch eine Option. Aber die Ungarn sind gekommen mit einem sehr guten Konzept für das Event. Und natürlich ist auch Frauenhandball in Ungarn sehr populär. Wir spielen die Euro im Dezember in Ungarn und Kroatien. Und das war auch ein Faktor, dass wir wollen natürlich, dass die Halle voll ist und dass wir haben begeisterte Fans beim Event.
Also ich würde mal behaupten, wenn die Entwicklung ähnlich verläuft wie bei den Männern, dann sollte das auch eine Erfolgsstory werden. Ja, schauen wir mal rüber. Genau zu diesem Event der Männer, das seit 2010 in Köln stattfindet. Kannst du dich noch erinnern, wie das beim ersten Mal war, was alles schlecht gelaufen ist, was ihr mittlerweile besser macht?
Ich würde sagen, damals war ich Organisator, war ich Final Four Manager und ist nichts schlecht gelaufen. Das erste Event war natürlich war eine riesige Herausforderung für uns, so ein neuer Event zu organisieren, von nichts. Aber das Event hat sich viel entwickelt über die Jahre und das ist wirklich ein Entertainment-Event. Nicht nur Handball, sondern auch Entertainment und wir haben zum Beispiel Europe gehabt in der Vergangenheit, riesige Stars gehabt, wo wir versuchen, nicht nur Handball zu präsentieren, sondern auch rundherum alles für die Fans. Das heißt, wir haben ein riesiges Fan-Village mit alles unseren Sponsoren und so weiter und auch diese Entertainment. Und du kannst das eigentlich sehen, wie es sich entwickelt hat, wie schnell die Tickets verkauft sind, weil jetzt im September, ich glaube, nach dem Final Four letztes Jahr haben wir angefangen und innerhalb einiger Monaten war es schwierig, Tickets zu bekommen.
Der Vertrag mit dem Standort Köln wurde, glaube ich, bis 2017 verlängert, richtig?
2016, glaube ich, ist
16, ja,
das letzte
genau.
Event.
Oder 2016. Warum ist denn Köln der perfekte Standort überhaupt für das Final Four? Die Stadt bietet ja auch viel, ist gut angebunden mit dem Flughafen auch. Sind das so Gründe, warum ihr sagt, Köln, das ist erstmal der Ort, in dem wir auf Dauer bleiben möchten auch?
Ja, ich glaube, teilweise sind die Gründe, aber auch dieses Gebiet ist ein Handballgebiet. Wenn man, ich habe auch da gewohnt, habe in Moers, in der Nähe von Duisburg habe ich gewohnt und dort Handball gespielt. Und es gibt so viele handballbegeisterte Leute in diesem Gebiet. Und deswegen ist das für uns eigentlich einfach Tickets zu verkaufen, weil es gibt so viel Nachfrage für Handball in diesem Gebiet. Aber es gibt so viele Faktoren, weil wenn man Lanxess Arena anschaut, das ist eine super geile Handballarena. Hab die Deutschen auch bei der Weltmeisterschaft miterlebt. Und wir haben eine super Kooperation, nicht nur mit Lanxess Arena selbst, sondern auch mit Stadt Köln haben wir eine super Kooperation. Und unser lokaler Partner Stadionwelt von Thomas Krämer sind auch eine super Unterstützung für die Organisation vom Event. Das heißt, glaube ich, dass es gibt so viele verschiedene Faktoren. Das heißt für uns, dass Köln ein echt guter Standort für das Final Four ist. Und Tatsache, dass die Fans jedes Jahr zurückkommen und dass die Tickets immer schneller verkauft sind, ist ein Zeichen, dass wir haben die richtige Standort ausgewählt.
Ich spreche mit JJ Rowland, dem Verantwortlichen für Marketing und Kommunikation der EHF. Apropos perfekter Ort. Wie perfekt war denn Dänemark als Veranstalter für die Handball-Europameisterschaft? Kann das eigentlich besser sein als in Dänemark?
Ja, Dänemark ist ein Handballland. Wenn man sieht, wie viele Leute in Dänemark das ganze Event angeschaut haben. Ich habe vor mir die Fernsehzahlen haben wir in letzter Zeit bekommen und wir haben 135 Millionen Leute von einem Land mit 5,6 Millionen Leute haben das ganze Event im Fernsehen angeschaut über 2 Wochen und das sind Wahnsinnzahlen. Und diese Begeisterung hat man auch in der Halle jeden Tag in Herning hauptsächlich, wo die Dänen gespielt haben. Hast du das gefühlt eigentlich? Die Dänen sind wirklich handball begeistert. Und deswegen war das Event so ein Erfolg, meiner Meinung nach.
Erwartest du dir ähnlich viel Euphorie in Polen? Denn ich denke, eure größte Angst ist es ja auch immer, da müssen wir ja auch ehrlich sein, ja, dass die Hallen vielleicht nicht gut besucht sind. Ich denke da jetzt nur an das Stichwort Katar 2015. Die haben natürlich große Probleme, die Fans dahin zu bekommen. Oder gibt es vielleicht sogar andere Punkte, die für euch viel, viel wichtiger sind?
Klar, für uns, wir spielen in größeren Hallen in Polen und wenn man nochmal die Fernsehzahlen anschaut von der Euro 2014, war Polen, haben glaube ich über 200 Millionen Leute haben Handball geschaut, haben die Nationalmannschaft angeschaut und diese verbunden mit dem Erfolg von Kielce und die anderen polnischen Mannschaften in Champions League und so weiter, glaube ich, dass Polen 2016 wird wirklich ein super Event und super besucht von verschiedenen Nationen. Wir haben zum Beispiel schon angefangen mit der Organisation für Polen 2 Jahre vorher und mein Gefühl ist, dass die polnische Verband auch total begeistert ist von diesem Event und will wirklich, dass es ein Erfolg wird.
Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass ihr 2 Jahre vorher angefangen habt, für das Turnier in Polen zu arbeiten. Wie viel Arbeit steckst du denn jeden Tag schon rein in dieses Event, was in 1,5 Jahren erst stattfindet?
Ja, natürlich wir haben eine Euro-Abteilung mit 2, 3 Leuten und die stecken viel mehr Arbeit im Moment rein, weil die müssen Inspektionen machen von den verschiedenen Hallen und die sind täglich verbunden mit den Leuten, weil zum Beispiel Freitag haben wir die Auslosung und so weiter. Aber unser Ziel von meiner Abteilung als Medien und Communications ist, viel früher anzufangen mit dem Organisator mitzureden, dass die wirklich einen Promotion-Plan haben, nicht nur lokal, sondern auch international, dass wir unsere Brand, unsere Marke viel mehr promoten können und viel mehr Aufmerksamkeit bekommen können für Handball über diese Euro-Wettbewerb. Weil für uns ist das eigentlich ein sehr wichtiger Event und wir glauben, dass wenn wir eng zusammenarbeiten können durch Social Media, Webseiten, Stories und Beiträge und diese Storytelling von der Auslosung bis zum Endturnier, können wir eigentlich viel mehr schaffen mit der Euro, als wir bis jetzt geschafft haben.
Wie optimistisch bist du denn, dass ihr in Zukunft noch präsenter sein könnt? Denn du hast ja gerade schon gesagt, ihr versucht da viel zu machen. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder dieses Thema Professionalität im Handball. Hast du auch den Eindruck, dass manchmal noch ein bisschen Professionalität fehlt, auch vielleicht bei den Vereinen, bei den Verbänden, dass man da wirklich noch erfolgreicher sein könnte, was das Marketing angeht oder die Kommunikation, Social Media und solche Geschichten, dass einfach Professionalität fehlt?
Ja, ich glaube, im Handball gibt es einige gute Beispiele von Clubs und Verbände, die und Vereine, die sehr gut in Medien arbeiten. Ich denke mal in Deutschland an Berlin zum Beispiel, wo wir die EHF Cup Finals organisieren. Die haben sehr professionelle so Promotion, Marketing und Medienarbeit, und Verbände wie zum Beispiel die Dänen haben 3 Leute, die in Medien arbeiten. Aber ich glaube, im Handball allgemein braucht es vielleicht mehr Investitionen und dass Vereine und Verbände mehr in Medien und Marketing investieren. Wir haben schon einen Workshop in Kopenhagen im Januar organisiert mit einigen Champions League Clubs und Verbänden. Know-how Forum hieß das, wo wir verschiedene Experten von Handball und von außerhalb vom Handball gesammelt haben, um diese Erfahrung und um diese Fähigkeiten in Medien und Marketing zu verteilen. Und ich glaube, dass es ein richtiger Weg ist für uns und für Handball, dass wir versuchen, in diesem Bereich viel mehr Arbeit reinzustecken, dass wir uns die Aufmerksamkeit und die Medienarbeit in Handball verbessern können.
Wunderbar, dann wünschen wir euch auf diesem Weg weiterhin natürlich viel Erfolg. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich freue mich schon auf den Mai mit 2 tollen Events in Budapest und Köln, wo ich auch selber mit dabei sein kann, denn das wird sicherlich wieder ein großartiger Mix aus tollem Handball und fantastischer Stimmung. Ja, JJ, ich danke dir, dass du mit dabei gewesen bist hier bei Kreisab.
Ja, gerne.
Zum Abschluss, wie gehabt, nochmal der Hinweis, wie man sich an unserer Sendung beteiligen kann. Da gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auf facebook.com/kreisab. Da sind wir jetzt auch mit einer eigenen Seite vertreten, dann auf Twitter unter dem Handle @sportradio360 oder im wahrscheinlich größten Handballforum der Welt, nämlich unter handball-ecke.de. Das war's für Episode 19. Bis nächste Woche.